Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der schon plant, und zwar für seine Reisen nach Budapest, Rom oder Kopenhagen für die Saison 2030. Und damit moin Band, und natürlich ist das eine kleine Anspielung auf die Bildschlagzeile der Woche, wenn man so will, oder?
Ja, ich wäre, glaube ich, schon froh, wenn ich keine Reise an den Schlossberg mehr planen müsste. Die haben ja vor ein paar Jahren auch international gespielt, darf man nicht vergessen. Heidenheim in ihrer ersten Saison gleich in die Conference League eingezogen. Und jetzt am Wochenende haben sie gegen den HSV dieses wirklich wichtige Spiel gespielt, vor dem für beide Teams so ein bisschen die Aufschrift "Verlieren verboten" hing. Und der HSV hat diesen Auftrag erfüllt, ne? Hat einen Charaktertest bestanden, wie nach dem Spiel gleich mehrfach zu lesen war. Und spielerisch kann man, glaube ich, sagen, dass der HSV nicht so geglänzt hat wie gegen Bayern. Er hat dafür aber Qualitäten wie Effizienz und Kaltschnäuzigkeit gezeigt, die der Mannschaft in der bisherigen Saison zu entscheidenden Zeitpunkten auch schon so ein bisschen abgegangen sind. Und es ist außerdem der dritte Sieg des HSV in dieser Saison gegen Heidenheim. Und ich finde, dass dadurch auch dieses kleine Trauma Heidenheim, diese ganzen schlechten Erfahrungen an die Void Arena, die sie beim HSV zu Zweitliga-Zeiten aufgebaut haben, dadurch vielleicht so ein bisschen durchgearbeitet sind. Und durcharbeiten werden wir jetzt gleich auch nochmal das Spiel.
Ja, das stimmt. Vielleicht vorher noch kurz. Es stand halt Abstiegskampf drauf und man hat Abstiegskampf pur hier bekommen. Über 90 Minuten, das ist dann natürlich auch ein anderer Auftritt, als wenn du gegen die Bayern spielst. Aber damit hatten wir ja auch gerechnet. Da hatten wir letzte Woche ja auch gesprochen, dass das eine ganz andere Art von Spiel wird. Und weil du Traumabewältigung sagst, man kann nur hoffen, dass es für mindestens einen von beiden, Rajan Philipp oder Ransford Königsdörfer, vielleicht auch eine kleine Traumabewältigung war, dass sie hier jetzt unter den Torschützen waren, die zwei, die dann die beiden Tore geschossen haben. Wenn man dann, wir haben da auch gestern Kontakt zu gehabt, wie sich Ransford Königsdörfers Interview anguckt, dann darf man, finde ich, das teilweise anzweifeln. Das wirkte in meinen Augen schon arg lustlos, das möchte ich ja einmal kurz sagen, ohne den jungen Mann jetzt zu sehr vor den Bus zu werfen, aber ich finde, es wirkte halt, als ob er keine Lust drauf hatte, und ich kann nur für ihn hoffen, dass er jetzt zumindest auf dem Platz die Leistung zeigt, weil sonst könnte ihn das halt wieder einholen, ehrlicherweise. Aber darüber soll es jetzt gar nicht on Detail gehen. Wir wollen jetzt, du hast es gesagt, das Spiel gegen Heidenheim besprechen. Und dann würde mich mal interessieren, Bent, was war denn für dich die Szene, die das Spiel entschieden hat?
Ja, es ist für mich das Tor zum 2:0, weil es in eine Phase fällt, in der der HSV, ja, vorsichtig formuliert, jetzt nicht wirklich am Drücker war. Heidenheim hat sich so ab der 60. Minute mit allem, was sie hatten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen die Niederlage gestemmt. Das ist auch zu erwarten gewesen. Schon als sie in die Pause gegangen sind mit dem Rückstand, war zu erwarten, dass sie irgendwann den Druck erhöhen werden und dass sie auch viele offensive Spiele auf den Platz bringen werden. Es waren dann vor allem Standards, durch die Heidenheim gefährlich geworden ist. Gar nicht so unbedingt 10 aus dem Spiel heraus. Aber der HSV hat dann das geschafft, was gegen St. Pauli eben nicht geklappt hat. Sie haben nach einer Heidenheimer Szene durch einen wirklich mustergültig ausgespielten Konter das 2:0 gemacht und damit das Spiel grundsätzlich vorentschieden, kann man, denke ich, schon so sagen. Es kommt dann noch das Abseitstor von Schimmer, ne? Kann man auch sagen, wenn der reingeht, wird es wahrscheinlich doch auch noch mal heiß. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dieses Tor war, ja, hat Heidenheim, wie man immer so sagt, dann den Stecker auch ein Stück weit gezogen. Und es freut mich, dass Vieira und vor allem Philipp an der Szene beteiligt sind. Wir erinnern uns alle an Philipps verunglückten Pass bei dieser besagten Konterszene gegen St. Pauli, als er Vieira vermutlich anvisieren wollte, diesmal andersrum, und es hat funktioniert. Und ja, deswegen ist das für mich die Szene des Spiels.
Ja, da kann ich mich nahtlos anschließen, weil das ist auch für mich die Szene. Und auch genau wie du habe ich überlegt, ob man hier das Tor, das nicht gegebene Tor von Schimmer nehmen muss. Dadurch, dass es aber nicht gegeben wurde. Und klar, ich habe hier auch oft genug mich für den HSV über diese Abseitsregel aufgeregt, über diese Feinheiten. Ich verstehe jeden Heidenheimer, möchte ich hier auch an der Stelle sagen, der sich da ärgert. Trotzdem, es haben wir auch immer bei den Hamburger Entscheidungen gesagt, Abseits ist leider faktisch Abseits oder ist faktisch Abseits, ist leider, braucht man hier, glaube ich, nicht. Und deswegen ist es halt kein Tor. Unterm Strich. Ich glaube, größere Diskussionen hätte es gegeben, wenn er das vermeintliche Foul da pfeift gegen Vuškovic. Aber weil es halt kein Tor war und auch dadurch kein Tor war, weil es eine Tatsachenentscheidung ist, habe ich mich auch für das Tor von Philipp entschieden. Und du sagst es sehr treffend, es war halt wirklich eine Phase. Wir kommen auch gleich drauf, denke ich mal, wenn wir jeweils zu unserem Spieler des Spiels kommen, weil ich ja schon weiß, dass wir da denselben haben, wo man wirklich dachte, okay, wenn jetzt hier nicht gleich irgendwie Hamburg irgendwie einen Entlastungsangriff kriegt, dann fällt hier das 1:1 und dann dreht sich das Spiel vielleicht komplett, weil dann auch die Stimmung auf dem Schlossberg in Richtung der Heidenheimer kippt. So sticht man da mitten in diese Sturm- und Drangphase rein und erzielt ein wirklich wichtiges 2:0, was dann, das hast du schön gesagt, den Stecker zieht. Und ich finde, es ist die Definition von einem richtigen Tor zum richtigen Moment hier in dem Fall. Und es beschreibt für mich auch so ein bisschen das ganze Spiel aus HSV-Sicht. Man hat vielleicht nicht viel gemacht, aber man hat in den richtigen Momenten das Richtige gemacht, so wie jetzt in der Szene. Und geht dann am Ende verdient als Sieger vom Platz, holt wichtige Punkte. Deswegen auch meine Schlüsselszene.
Ja, und auch das erste Tor fällt schon zu einem richtig guten Zeitpunkt, ne? Und man muss sagen, gerade diese Momente sind dem HSV im bisherigen Saisonverlauf auch mal abgegangen. Also, dass du genau zum richtigen Zeitpunkt dran bist. Es gab Spiele, da sind sie angelaufen ohne Ende, 20, 25 Minuten in Folge, wirklich Sturmläufe, nichts ist bei rumgekommen. Und jetzt waren es nicht so viele Chancen, aber sie haben aus, ja, wenigen, ich sag mal, zwingenden Momenten haben sie sehr viel gemacht.
Ja, total. Du sagst es, es ist mal anders für den HSV gelaufen. Eine Sache, die nicht anders gelaufen ist, und das ist, glaube ich, eine schöne Überleitung zu unserem Spieler des Spiels, ist, dass dieser Mann Woche für Woche konstant abliefert. Und eigentlich könnte man jede Woche einen Case machen, finde ich fast, warum man ihn hier als Spieler des Spiels nennt. Diese Woche hat er sich das einfach verdient, Ben, und deswegen darfst du damit anfangen. Warum ist für dich, und ich sage auch schon mal für mich auch, Daniel Heuer-Fernandes hier der Mann des Spiels?
Ja, weil man, glaube ich, schon davon ausgehen muss, wie du es auch schon gesagt hast, dass der HSV das Spiel ohne ihn nicht gewonnen hätte. Zwischen der 67. und 77. Minute hält er 3 Kopfbälle, Mainka, Gimba, Dingschi. Es gibt Torhüter, die mindestens einen dieser Bälle nicht gehalten hätten, würde ich mal sagen. Und in der Phase hält Heuer-Fernandes beim HSV die 0. Das hat er aber eigentlich auch schon ganz zu Beginn des Spiels getan, als er diesen Drehschuss von Dorsch abwehrt. Und Merlin Polzin hat gesagt, dass sich das Team, Zitat, bei Ferro bedanken kann. Und das sehe ich genauso.
Ja, ich glaube, das, was Merlin Polzin gesagt hat, fasst das wunderbar zusammen. Die eine Phase hast du angesprochen, da war er enorm stark. Aber er war auch schon direkt zu Beginn des Spiels da. Da hat Heidenheim ja auch direkt von Dorsch den Schuss, wo HSV nicht gut gestaffelt steht, gleich zu Beginn der ersten Halbzeit. Und ja, er zeigt einfach mehrere starke Paraden, hält die 1-0-Führung fest und legt damit überhaupt den Grundstein zu unserer Schlüsselszene, wenn man ehrlich ist, dass da dann das 2:0 überhaupt fallen kann. Beim vermeintlichen Abseitstor chancenlos, aber das ist okay. Hat ja dann auch nicht gezählt und ich finde, Ferro hat sich das hier einfach wirklich verdient. Für mich war das eine seiner stärksten Auftritte der Saison bisher, so kann man es sagen. Von starken Auftritten kommen wir zu nicht so starken Auftritten, weil es war eigentlich kein gutes Spiel vom HSV, deswegen gibt es natürlich auch jeweils einen Low-Performer von uns. Ben, wer hat dich denn gar nicht überzeugt im HSV-Dress an diesem Wochenende?
Damien Downs, so leid es mir tut, aber mit ihm auf dem Platz strahlt der HSV bislang einfach keine Torgefahr aus und es fällt mir bisher auch so ein bisschen schwer zu erkennen, welchen Mehrwert er für die Mannschaft überhaupt bringt. Also er macht keine Bälle fest, das hat man nochmal ganz deutlich gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Abschläge von Heuer-Fernandes auch direkt auf Downs kamen. Da ist nie irgendwie was draus geworden. Also er hat sie selten festgemacht, er hat auch keine Szenen danach eingeleitet. Seine Laufwege muten merkwürdig an. Er taucht irgendwie nie so richtig in gefährlichen Räumen aus. Das sieht man auch beim 2:0. Das ist bezeichnend, dass Philipp den richtigen Laufweg macht. Downs ist irgendwo ganz anders. Und Philipp steht da, wo er stehen muss, um den einfach nur noch über die Linie zu schieben. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass ihm so ein bisschen die Intensität momentan vielleicht auch fehlt, dass er sich nicht so reinhaut wie andere. Selbst dieses Anlaufen, das man ja manchen Stürmern dann so, ja, wenn man sie verteidigen will, auch noch zugute halten kann, auch das sehe ich bei ihm gar nicht so richtig. Und ja, bislang ist es schwierig, finde ich. Und bislang ist er auch für mich keine Verstärkung und das heißt nicht, dass das jetzt ein finales Urteil sein soll. Das sind noch Spiele und er zeigt vielleicht auch noch, was er kann und warum der HSV ihn geholt hat. Aber man hat einfach gesehen, so mit ihm kamen auch keine Entlastungsmomente mehr. Das hat bedingt, dass Heidenheim da noch aufkommen konnte, muss man leider auch so sagen. Deswegen ist er für mich hier der Low-Performer.
Ja, total fair. Ich finde, man ist langsam halt an dem Punkt weg, dass man sagt, das ist die Eingewöhnungsphase. Die ist jetzt ehrlicherweise langsam vorbei. Und natürlich, wenn er jetzt viele Torchancen hat, die nicht reingehen, dann kann man immer auch noch sich das irgendwie versuchen, mit Pech zu erklären. Aber er hat ja nicht mal die Torchancen. Er kommt ja nicht mal in die Abschlusssituation. Deswegen total nachvollziehbare Wahl, weil ich ihn letztes Mal schon hatte und weil ich mir auch schon fast dachte, dass er ein heißer Kandidat bei dir sein wird, weil wir das ja auch schon ein bisschen jetzt machen. Habe ich mich extra für einen anderen Spieler entschieden, um mir auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen in die Folge. Aber Damien Downs auf jeden Fall eigentlich der stärkste Kandidat. Ich habe einen Verteidiger genommen, der mich einfach nicht überzeugt hat in seinem Spiel und das an dem Wochenende, und das ist Daniel El-Fadli. Ich fand ihn, während andere in der Verteidigung wirklich einen guten Tag hatten, euer Fernandes natürlich, aber auch Omari hatte gute Szenen, Vuskovic hatte gute Szenen und dann auch der für El-Fadli später eingewechselte Toru Nariga hatte gute Szenen. El-Fadli hatte die halt nicht und fällt mir dann halt vor allem auf durch wieder mal eine sehr frühe gelbe Karte, wo man natürlich auch fragen kann, ob das vielleicht eine harte Entscheidung ist, aber das ist jetzt halt leider auch einfach nicht das erste Spiel, wo er sich sehr früh eine gelbe Karte abholt. Und diesmal, finde ich, reagiert Merlin Polzin so, wie wir es uns immer gewünscht hätten von ihm und was wir ihm auch immer vorgeworfen haben, dass er es nicht tut, denn er nimmt Daniel El-Fadli zur Pause dann halt einfach konsequent runter, bringt Jordan Ture nach Riga und der macht ein deutlich besseres Spiel als Daniel El-Fadli, das möchte ich hier auch mal kurz sagen. Und deswegen konnte er mich einfach nicht überzeugen und deswegen war diesmal Daniel El-Fadli der Spieler, der bei mir, leider, weil ich ihn sehr mag, der Spieler, der den Award kriegt an der Stelle.
Ja, man kann sagen, immerhin hat Polzin ihn jetzt mal rausgenommen. Es hatte ja so merkwürdige Parallelen zu der Freiburg-Geschichte. Da gab es, glaube ich, auch wirklich fast in der 6. oder 7. Minute schon die gelbe Karte. Und wir wissen, wie das nachher ausging mit El-Fadli und auch dem Spielverlauf. Und ja, irgendwo ist es schon berechtigt. Aus diesem Reigen hinten drin hat er irgendwie nicht so richtig geglänzt.
Ja, das stimmt. Wer hat denn bei dir entweder seine Aktie gesteigert oder runtergedrosselt mit diesem Spiel in Heidenheim?
Also man kann ja grundsätzlich nur aufsteigen, wenn man auch von irgendwo hin aufsteigen kann. Aber für mich ist es trotzdem Philipp Othele. Es war sein erstes Spiel. Aber ich finde, er hat sein Standing in der Mannschaft quasi so von 0 auf vielleicht nicht 100, aber vielleicht auf 80, 90 steigern können. Und ich denke mal, so geht Soforthilfe. Ne? Das, was er gezeigt hat, war eine absolut ansprechende Leistung. Er hat vorne für Betrieb gesorgt, er hat 10 eingeleitet, er hat seinen ersten Assist verbuchen können, indem er das Tor von Königsdörfer vorbereitet. Und ich glaube, dass er auch gegen Union in der Startelf stehen wird. Es macht für mich keinen Sinn, ihn nicht in die Startelf zu stellen nach dieser Leistung. Und deswegen würde ich sagen, kann auch dann mal ein Debütant, ein neuer Spieler hier den Aufsteiger durchaus bekommen.
Ja, ich schließe mich dir an. Ich hatte ihn auch als möglichen X-Faktor vor dem Spiel, ihn oder Grönbeck. Bei Grönbeck, da kommen wir später auch zu, werden wir jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen länger darauf warten müssen, dass der ein X-Faktor werden kann für den HSV. Aber Othele, du hast es gesagt, direkt als Neuzugang in der Startelf. Auch mir hat er sehr gut gefallen. Ich fand, er wirkte sehr quirlig, dribbelstark und hat ein tolles Tempo mitgebracht und auch eine gewisse Bulligkeit, die zum Beispiel Jean-Luc Dompé nicht hat. Also der kann auch in 1-gegen-1-Duelle gehen und sich dann körperlich durchsetzen und nicht nur über ein starkes Dribbling. Tolles Solo und auch die Vorlage vom 1-0. Ich finde, Ransford Königsdörfer macht eigentlich wieder alles, ohne das jetzt böse zu meinen, aber wenn man sich die Szene anguckt, damit da kein Tor fällt, indem er eigentlich sich konsequent im Abseits auffällt und Othele schafft es so lange, den Ball zu halten, bis Königsdörfer dann von den Heidenheimern so eingeholt wurde, dass er nicht mehr im Abseits steht, dann macht es Königsdörfer natürlich auch gut. Aber mir hat es Spaß gemacht, Othele zuzugucken. Ich muss auch sagen, ist vielleicht ein bisschen kontrovers für einige, aber ich habe Jean-Luc Dompé zumindest an diesem Samstag nicht vermisst, als ich Philipp Othele spielen sehen habe. Erinnert ja auch ein bisschen, nicht nur wegen der Trikotnummer daran. Ich habe Bock, mehr von Othele zu sehen. Und ich finde, er hat auch für mich seinen Platz in der Startelf erstmal gefestigt. Und dass das ein Spieler schafft, auf der eigentlich von Jean-Luc Dompé vor der Saison festgebuchten Position, das hätten wir, glaube ich, beide nicht erwartet. Und deswegen ist das hier, finde ich, vollkommen verdient, der Aufsteiger dieses Spiels. Gut, Ben, dann schließen wir das ganze Thema des Spiels ab und ich frage dich noch, was bleibt für dich jetzt aus diesem Sieg gegen Heidenheim?
Ja, mein Fazit habe ich ja eingangs eigentlich schon genannt. Der HSV gewinnt ein sehr wichtiges Spiel, distanziert erstmals in der Saison einen direkten Abstiegskandidaten wirklich deutlich und hat sich, glaube ich, wie formuliere ich das möglichst vorsichtig, in eine Lage gebracht, in der man jetzt die Möglichkeit hat, Spiele so zu gestalten, dass man irgendwann den Klassenhalt ganz in der eigenen Hand hat, um es mal so zu formulieren. Auch mit Blick auf die Gegner, die jetzt kommen. Und ja, ich habe ansonsten noch so ein, zwei Splitter jetzt aus dem Spiel. Was nehmen wir noch mit? Natürlich zum einen die bittere Verletzung von Albert Zambi-Lokonga. War ein Zweikampf in Nähe der Bande, bei dem er sich offensichtlich verletzt hat. Und ja, da hast du heute inzwischen die Diagnose bekannt gegeben, hat gesagt, dass Zambi-Lokonga, Zitat, wenige Wochen ausfallen wird. Wir wissen nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Er wird auf jeden Fall jetzt am Wochenende und sicherlich auch am nächsten Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Und ja, wenn man gesehen hat, wie er das Spiel wieder belebt hat, wie er das Spiel auch angekurbelt hat, finde ich, ist das echt ein bitterer Ausfall, ne?
Ja, total. Also das ist, finde ich, mit einer der wichtigsten Spieler dieses Jahr. Und den zu verlieren, das ist sehr hart. Und das wird auch, glaube ich, echt bemerkt werden auf dem Platz. Also klar, wir waren uns auch beide sehr einig, als wir drüber geschrieben haben, die Tage. Der HSV hat einen gut genug Kader, um zumindest jetzt nicht komplett einzubrechen durch die Verletzung von Zambi-Lokonga. Aber dass der nicht auf dem Platz steht, wirst du logischerweise merken. Dafür ist es halt trotzdem noch der Kader eines Bundesliga-Aufsteigers am Ende des Tages. Ich würde mich eigentlich allem, was du gesagt hast, was ist eigentlich? Ich würde mich allem, was du gesagt hast, anschließen. Ich finde, hätte man uns vor der Saison gesagt, der HSV steht nach 21 Spieltagen auf Platz 11, hat ein relativ solides Polster jetzt erstmal auf die beiden direkten Abstiegsplätze, hat immerhin ein ganzes Spiel Vorsprung auf den 16., in dem Fall Werder Bremen, und hat, und das ist ein bisschen random Fakt, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, bisher in mehr Spielen Punkte geholt, als dass man verloren hat. Und das hätte man, glaube ich, vor der Saison auch nicht gedacht. Und das ist, glaube ich, das, was du auch meintest, mit man ist auf dem Weg, wenn man so weitermachen sollte, sich in eine Situation zu bringen, den Klassenerhalt in der eigenen Hand zu haben, dass man einfach konstant punktet. Und irgendwann, wir haben uns eine Zeit lang über die Unentschieden geärgert. Jetzt gerade sieht es halt sehr gut aus, weil man jetzt 4 Spiele in Folge ungeschlagen ist, 3 Unentschieden geholt hat, einmal gewonnen hat. Das ist halt Fußball, ne? Da drehen sich Narrative schnell in die eine oder andere Richtung. Kann auch sein, dass sich das in ein paar Wochen wieder in eine andere Richtung dreht. Aber für den Moment ist es eine wichtige Momentaufnahme. Und gerade auch, weil ja St. Pauli unter anderem und Mainz da unten auch gewonnen haben, war es wichtig, dass der HSV hier auch gewinnt. Was kann ich vielleicht noch zum Spiel sagen? Man hat jetzt endlich mal auswärts auf der einen Seite gewonnen, auf der anderen Seite hat man auch endlich mal ein Spiel dreckig gezogen. Was wir ja auch die ganze Saison schon bemängelt haben, dass der HSV nicht dieses schlechtere Mannschaft sein, aber dann trotzdem was mitnehmen. Das hat dem HSV, finde ich, sehr gefehlt bisher in dieser Saison. Entweder war man halt eigentlich die bessere Mannschaft und hat irgendwo auch verdient gewonnen, oder man hat halt nicht gewonnen. Klar, es war Glück dabei, das 1-2, das haben wir angesprochen. Die Paraden von Daniel Heuer-Fernandes hat es gebraucht als Erfolgsfaktor. Aber gerade Auswärtssiege im Abstiegskampf, und da bleibe ich dabei, müssen nicht schön sein, sondern du musst die Spiele einfach gewinnen. Ja, was würdest du denn für eine Note geben abschließend?
Ja, vielleicht so eine 3 minus, vielleicht eine 3.
Ich bin bei einer 2 minus, weil jetzt gewonnen wurde. Wäre es nicht gewonnen worden, wäre ich auch deutlich tiefer, aber ich finde, einen Sieg darf man schon, finde ich, eine 2 geben. Gut, Ben, und nach dem Spiel ist ja bekanntlich vorm Spiel, und es steht eigentlich, wenn man auf die Tabellenkonstellation guckt, ein klassisches Mittelfeldduell an, aber da steckt deutlich mehr drin, oder? Jetzt am Samstag für den HSV.
Ja. Union Berlin kommt in den Volkspark als Tabellenneunter mit 25 Punkten. Der HSV ist Tabellenelfter mit 22 Punkten. Ist der 22. Spieltag für den HSV, ist es aber das 21. Saisonspiel, weil eben das Nachholspiel gegen Leverkusen noch aussteht. Was gibt es über das Duell zu sagen? Wir erinnern uns an das Hinspiel 0-0, ein merkwürdiges Spiel, in dem der HSV zuerst Glück hatte oder wieder mal Daniel Heuer-Fernandes hatte, der einen Elfmeter gehalten hat. Ein Luka Vucevic hatte, der gefühlt jedes Luftduell gewonnen hat. Und am Ende diese merkwürdige Szene mit Fabio Vieira, der sich verletzt und die glattrote Karte sieht. Steffen Baumgart, der gesperrt war. Sonntag 19.30 Uhr. Jetzt sind wir auf Samstag 15.30 Uhr und es ist erst das vierte Pflichtspiel, dass diese beiden Vereine gegeneinander bestreiten. 2 Remis und 1 Sieg für Union. Der HSV könnte mit einem Sieg also eine Premiere beisteuern. Und was gibt es noch zu sagen? Es ist das 1887. Bundesligaspiel des HSV, also die symbolträchtige Summe angelehnt an das Gründungsjahr des Vereins. Und ja, gab auch so eine nette kleine Chronik auf der HSV-Homepage anlässlich dieser Zahl. Kann man sich mal angucken. Und ja, Steffen Baumgart habe ich jetzt auch schon angesprochen. Es ist seine Rückkehr in den Volkspark. Er war beim HSV Trainer, das ist bekannt. War beim Hinspiel, wie gesagt, rot gesperrt. Und ja, es wird sicherlich auch so ein bisschen darauf ankommen. Er und Merlin Polzim haben ja zusammengearbeitet, dass da gewisse Dynamiken dann auch fallen gelassen werden für die Zeit. Und ja, ansonsten können wir auf den HSV-Kader nochmal gucken. Wir haben jetzt, wie gesagt, Albert Sambi-Lokonga als festen Ausfall. Über die Gründe haben wir gesprochen. Und ja, auch Albert, der zweite Albert, Albert Grönbeck wird nicht zur Verfügung stehen. Er war ja gegen Heidenheim schon nicht im Kader. Und da ist heute, wir nehmen am Mittwoch auf, bekannt gegeben, dass Grönbeck sich im Training offensichtlich eine Faszienverletzung zugezogen hat und auch, Zitat, wenige Wochen ausfallen wird. Vielleicht einmal dein Kommentar, deine Meinung dazu, Tim. Super bitter, oder?
Ja, total. Also die Zuschauer haben es gerade nicht gesehen, aber ich habe ein bisschen das Gesicht verzogen, weil mir so ein bisschen, das habe ich auch vorhin dir, als die Meldung kam, geschrieben, es hat schon Geschmäckle, dass wir ständig Spieler im Winter holen, die dann ausfallen und die dann verletzt sind. Und klar kann man argumentieren, ist Albert Grönbeck ein fitter Spieler, dann ist es halt so, dass der nicht zum HSV kommt wahrscheinlich. Auf der anderen Seite haben wir den HSV ja gelobt dafür, dass man bei Albugera Kaba Abstand genommen hat, weil der verletzt ist und keine Soforthilfe ist. Und im Winter, finde ich, muss man dann im Zweifel einfach sagen, gut, dann hilft er uns einfach nicht. Und es sind jetzt mehrere Wintertransfers über die letzten Jahre bei Klaus Koster. Es ist ein Yusuf Paulsen, der mit Verletzungen ständig zu kämpfen hat. Und mir macht das mit Albert Grönbeck einfach die Sorge, dass wir den extrem wenig im HSV-Trikot auf dem Platz sehen werden. Oder wie geht's dir damit?
Ja, absolut. Ich meine, gerade mit Blick auf eine Kaufoption, dafür muss ich einen Spieler dann ja auch empfehlen, ne? Und die Chance hatte er jetzt erstmal nicht. Und wer weiß, er war ja vorher offensichtlich auch schon verletzungsanfällig, wie lange der braucht, wenn er die Verletzung dann mal ausgeredet hat, bis er dann wirklich auch ein vollwertiges Mitglied dieser Mannschaft sein kann und über längere Zeit spielen kann. Ich will da jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, weil da könnte die Saison schon fast vorbei sein. Und dann ist halt so eine Laie extrem bitter gelaufen. Er zählt auf jeden Fall auch zu den Ausfällen jetzt für das Union-Spiel. Und Alexander Rössing-Lellesit wird als Langzeitverletzter ebenfalls nicht dabei sein. Bei allen anderen Spielern können wir das zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Fabio Baldi war krank, ist offensichtlich auch wieder ins Training eingestiegen. Yusuf Paulsen trainiert auch wieder mit. Und bei Jean-Luc Jompé, über die Sperre hatten wir gesprochen, ist auch Stand Mittwochabend nicht entschieden, inwiefern er für Spiele von seiner Suspendierung, also inwiefern seine Suspendierung aufgehoben wird für Spiele. Im Trainingsbetrieb ist er ja schon wieder. Deswegen können wir da auch nicht sagen, ob er eine Option sein wird oder nicht. Genau, so viel zum HSV. Und was die Eisernen angeht, bringst du uns jetzt auf den neuesten Stand.
Ja, sehr gerne. Union Berlin, was gibt es erstmal generell zur Saison zu sagen? Die spielen eine sehr ähnliche Saison zum HSV. Wenn man sich mal so auf die Tabelle anguckt, haben sie haben auch ein Spiel mehr, aber sie haben im Endeffekt auch nur einen Sieg mehr als Hamburg. Sonst haben sie genauso viele Unentschieden, genauso viele Niederlagen. Er steht auf Platz 9 mit 25 Punkten, also haben ähnliches Torverhältnis mit minus 8, der HSV hat minus... Nee, sie haben sogar das gleiche, sehe ich gerade. Ich bin in der Zeile verrutscht. Gladbach hat minus 9, der HSV hat auch minus 8. Gleiches Torverhältnis, also sehr gleiche Mannschaften irgendwo vom Saisonverlauf. Ist halt die Frage, ob das jetzt gut für den HSV oder schlecht für Union ist. Ich würde sogar sagen, es ist für beide eigentlich gut, weil Union Berlin in den letzten Jahren sehr instabile Saisons hatte und das ist vielleicht so der Umschwenk auf Union jetzt. Unter Steffen Baumgart, den wir jetzt schon mehrfach hier angedeutet haben, hat sich Union stabilisiert, ist eine stabile Mannschaft, trotz vieler Verletzungen, da komme ich gleich noch zu. Wir schauen aber vielleicht erstmal auf drei Säulen im Unioner Kader, die dafür verantwortlich sind. Die erste, die ich rausgeholt habe, ist Rani Khedira. Der ist der absolute Fixpunkt im zentralen Mittelfeld als Sechser, Achter, sowohl mit als auch gegen den Ball. Rani Khedira, vielleicht, wenn einige es noch nicht wissen, kleiner Funfact, natürlich Bruder von Sami Khedira, dem Weltmeister. Und für einen Sechser, was ich bei Rani Khedira bemerkenswert finde, sehr torgefährlich, mit schon 5 Scorern, 4 Tore und eine Vorlage in dieser Saison. Das erwartet man von einem Sechser eigentlich auch nicht so, weil ich finde, von der Spielweise ist er eher ein Nicolai Remberg als ein Fabio Vieira, vielleicht irgendwo in der Mitte dazwischen, aber halt eher nicht so der torgefährliche Spieler. Von wem man es vielleicht noch weniger erwartet, das ist die zweite Säule, das ist Leopold Querfeld, junger österreichischer Innenverteidiger, kam letztes Jahr von der Rapid aus Wien nach Berlin, Hat sich aber mittlerweile voll in der Bundesliga etabliert, ist ein guter Innenverteidiger auf Bundesliga-Niveau und hat ebenfalls schon 5 Tore erzielen können. Und da muss man sagen, das wird jetzt vielleicht einigen ein bisschen mulmig werden, weil 5 Tore bedeutet, im HSV-Kader wäre er damit der beste Torschütze. Ein Innenverteidiger bei Union Berlin. Das hätte man wahrscheinlich vor der Saison auch nicht erwartet. Union hat aber auch einen sehr treffsicheren Stürmer. Ich rede jetzt nicht von Oliver Bürk, weil der ist leider verletzt. Dazu kommen wir gleich. Ich rede von Ilias Ansah. Sehr spiel- und dribbelstarker Stürmer. Kam vor der Saison aus Paderborn. Hat auch in der Saison mit Paderborn dem HSV echt Probleme bereitet in der letzten Aufstiegssaison vom HSV in der zweiten Liga. Ist seit seinem Wechsel Dauerbrenner bei Union und hat ebenfalls bereits 5 Saisontore erzielt. Und das ist jetzt kein Schlüsselspieler, aber natürlich müssen wir noch mal kurz über Steffen Baumgart reden. Du hast es gesagt, Ex-Coach vom HSV. Vielleicht auch nicht ganz happy gewesen, so wie man das auch dann bei ihm rausgehört hat aus den Äußerungen immer mal wieder, wie es bei ihm beim HSV geendet ist. Man hat ja auch ein paar Mal gelesen, seiner Meinung nach hätte sein Vertrag eher verlängert werden müssen beim HSV, so wie die Leistungen waren. Das sehen wir beide, glaube ich, nicht so. Und das sehen, glaube ich, viele andere HSV-Fans auch so, dass es die richtige Entscheidung war. Und der Erfolg gibt dem HSV dann am Ende ja auch recht. Beim Hinspiel hast du auch schon gesagt, mit Rot gesperrt. Dadurch kam es nicht zum Wiedersehen. Jetzt direkt das Wiedersehen mit der Ex und das Aufschlagen beim alten Zuhause. Also so ein bisschen so, wie wenn man bei der Ex-Freundin zum Essen eingeladen wird. Gegen seinen Ex-Co-Trainer, hast du ja auch schon gesagt, mit Merlin Polzin. Und ich glaube, das könnte sehr spannend werden. Weil Steffen Baumgart ist ein emotionaler Typ, der genau darüber kommt, über die Emotionen. Und ich bin spannend, wie er seine Rückkehr aufnimmt, wie er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auftreten wird, wie er im Volkspark auftreten wird, wie auch, du hast es gesagt, das Zusammenspiel zwischen ihm und Merlin Polzin sein wird. Also ich finde fast, Steffen Baumgart ist die spannendste Personalie bei diesem ganzen Spiel auf Unioner Seite. Aber die kommen natürlich auch mit richtig viel Power. Verletzungen haben die einige laut Transfermarkt.de. Eine PK gab es noch nicht, deswegen kann ich mich jetzt nur auf Transfermarkt.de stützen an der Stelle. Aber ein paar Langzeitverletzte auf jeden Fall sind das mit Diogo Leid, wichtiger Innenverteidiger, Tom Rothe als linker Schienenspieler, Josip Juranovic, Robert Sko und Oliver Bürk sind da die Namen, die man da nennen muss. Genau. Bent, wir haben jetzt über Union gesprochen, jetzt wollen wir aber kurz nochmal sprechen, wie der HSV das Spiel denn gewinnen kann. Was ist dein X-Faktor für dieses Spiel?
Also ich würde sagen, gerade mit Blick auf das Hinspiel, in dem Union wie gewohnt sehr tief stand und dem HSV sehr viel den Ball überlassen hat, wird es für mich, glaube ich, darum gehen, was der HSV sozusagen im Rückspiel, also Monate später, diesmal mit diesem Ballbesitz, der eventuell wieder kommen wird, anfangen kann. Und deswegen spielt für mich eine Schlüsselrolle diese Dreier- bzw. Zweierreihe in der Offensive, wie die sich organisieren wird, wie die auch die gute, kann man glaube ich sagen, Berliner Defensive bearbeiten wird und wie torgefährlich sie sein wird. Das ist nach wie vor ein Thema, auch wenn es jetzt in Heidenheim schon mal anders lief. Aber der HSV mit Ball gegen eine Mannschaft, die grundsätzlich tief steht und auf Konter geht. Ich bin gespannt, dass jetzt in dieser Extremform die Union anbieten kann, nicht muss, aber kann, nochmal zu sehen. Und deswegen glaube ich, das ist der X-Faktor, gerade auch im Vergleich zum Hinspiel.
Ja, spannend. Spannend vor allem, weil mein X-Faktor wie so ein Schweizer Uhrwerk sich da anschließen muss, weil das ist der Mann, der diese Spieler einsetzen soll, und das ist Fabio Vieira. Gerade jetzt nach Albert Zambi Lokongas Verletzung ist er der alleinige Spielmacher in diesem HSV-Spiel. Es wird auch interessant zu sehen sein, ob er auf dem rechten Flügel auflaufen wird oder ob er jetzt in die Zentrale gezogen wird. Ich persönlich kann sagen, ich rechne eher damit, dass er in die Zentrale gezogen wird, aber da reden wir gleich bei der Aufstellung nochmal drüber. Es braucht eine gute Leistung von Vieira, um die schwache Offensive anzukurbeln. Sonst wird es schwer mit dem Tore schießen, weil wenn man keinen hat, der diese kreativen Momente hat, die er gegen Heidenheim ja durchaus hatte, wenn ich mich da an ein, zwei Pässe erinnere, dann hast du echt Probleme gegen sehr defensiv starke Unioner. Und ich bin gespannt, welchen Vieira wir kriegen, weil Vieira, muss man sagen, ist dieses Jahr echt so ein bisschen Hit or Miss. Also der hat sehr gute Spiele, aber der hat auch teilweise Spiele, wo er sehr abtaucht für den HSV. Und er braucht hier einfach ein sehr gutes Spiel. Und der HSV braucht vor allem ein sehr gutes Spiel von ihm, damit das hier zu einem Erfolg führen kann. Und dann, Bent, kommen wir zur Aufstellung. Das Tor überspringen wir wie immer. Da ist Daniel Heuer-Fernandes gesetzt. Das wissen auch alle da draußen. Wie sieht, ja, weil es wird ja jetzt schon spannend, weil es gibt ja schon die ersten Gerüchte über die Aufstellung der Dreierkette und der Viererkette davor. Wir fangen aber an mit der Dreierkette. Wie sieht deine defensive Dreierkette aus?
Ja, ich habe länger darüber nachgedacht. Ich habe mich jetzt für folgende Aufstellung entschieden, also von rechts nach links. Omari, Vuskovic und Torunariga.
Das ist spannend, weil dann gehst du, glaube ich, genauso wie ich auf das Gerücht, was es gerade gibt, denn ich habe das auch. Omari, Vuskovic und Torunariga, dann kannst du ja direkt mal weitermachen mit deiner rechten Schiene. Der schließt sich dann ja wahrscheinlich da an. Ja,
also von rechts nach links, ich mache wieder die ganze Reihe. Capaldo, das habe ich eben bei der Kader-Vorstellung gar nicht gesagt, der ist nach Gelbsperre wieder dabei. Remberg, Vieira und links dann Miro Muheim.
Ja, habe ich genauso. Capaldo hat man unter der Woche gelesen, dass er durch die Rückkehr von Omari und dadurch, dass Omari ja auch überzeugt mit Leistung, auch gut gespielt hat jetzt gegen Heidenheim, dass er nach vorne weiter rücken soll, was, denke ich mal, dem HSV auch zugutekommen könnte, wenn der da die rechte Schiene rauf und runter arzt. Und Vieira Remberg gehe ich auch davon aus, dass es die neue Zentrale wird und Miro Muheim ist halt einfach auf dem linken Flügel oder auf der linken Schiene gesetzt. Dann kommen wir vorne zur offensiven Dreierreihe. Ich bin gespannt, wie du den HSV da erwartest.
Philipp, Königsdörfer und Utele.
Ja, gehe ich mit. Aber ich glaube, man kann sagen, wir wünschen uns ja eigentlich beide Robert Glatzel im Sturm,
oder? Ja, nach wie vor. Robert Glatzel wäre auch der richtige Mann, glaube ich, für dieses Spiel. Aber ich glaube trotzdem, dass Königsdörfer spielen wird.
Ja, ich finde eigentlich, wenn es einen Gegner gibt, der für ihn wie gemacht ist, ist das Union Berlin, weil die halt sehr ähnlich spielen dazu, wie die meisten Zweitligagegner gegen uns gespielt haben. Grundsolide Defensive, viele lange Bälle, versuchen hinten dicht zu machen. Und das ist ja eigentlich genau das, was Robert Glatzel gelegen hat. Ich vermute aber auch, dass Robert Glatzel irgendwie gerade nicht in die Startelf kommt. Ich hoffe einfach, dass er vielleicht zu einem Einsatz kommt, anstelle von Damien Downs, weil ich finde, Damien Downs braucht vielleicht jetzt auch mal ein Spiel, wo er mal komplett auf der Bank sitzt und mal durchatmen kann. Und ja, ich hoffe, dass Robert Glatzel kommt und vielleicht trifft. So, Ben, dann kommen wir noch zum Ergebnistipp. Und wir waren ja letztes Mal beide genau richtig. Guter Ergebnistipp. Ich bin gespannt, ob sich das jetzt fortsetzt. Was tippst du für das Spiel HSV gegen Union Berlin?
Also ich bin ja hier in unserem Duo nicht der Optimist. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Aber ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich sage, wir gewinnen 2-0.
Das ist spannend. 2-0 ist... Ich bin nämlich ein bisschen knapper, aber ich glaube auch, dass wir gewinnen, weil ich bin ja hier der Optimist im Podcast, wenn du das so sagst. Ich sage 1-0. Ich hätte nichts dagegen, wenn sich dieses dreckig Gewinnen irgendwie jetzt etabliert und wir jetzt ein paar Spiele dreckig ziehen. Und wenn es ein Spiel gibt, was nach das musst du dreckig ziehen schreit, dann ist es für mich das Union-Berlin-Spiel. Ich glaube, das wird kein schönes Spiel. Ich glaube, bist du auch im Volkspark?
Na klar.
Ja, ich bin nämlich diesmal auch da. Ich glaube, wir werden beide keine fußballerische Höchstkost, so rum sagt man es, glaube ich, auf dem Rasen sehen, sondern das wird ähnlich wie gegen Heidenheim kämpfen, kratzen, beißen auf beiden Seiten. Und da brauchst du vielleicht dann am Ende die eine Aktion. Und ich hoffe, dass der HSV sie hat. Ich habe aber auch wieder ein bisschen Sorge, dass das hier wieder auf ein torloses 0-0 hinauslaufen könnte, weil das Spiel auch sehr danach schreit. Aber bleiben wir erstmal optimistisch.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, und dann kommen wir noch kurz abschließend zu Moin Mädels. Halten wir jetzt diese Woche sehr kurz. Und das ist bitter, denn die HSV-Frauen verlieren nach einer 1-0-Führung noch mit 1-3 gegen die Damen von RB Leipzig. Das Tor für die HSV-Frauen erzielt in der 14. Minute Lotta Wrede. Dann trifft aber relativ schnell bei den Leipzigerinnen eine Ex-Hamburgerin, nämlich Lisa Baum. Und danach läuft das Spiel komplett in Richtung von RB. Doppelt bitter ist es auch, weil Essen parallel einen Punkt gegen Köln holt und damit die HSV-Frauen wieder unter den Strich rutschen aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. Wenn man auch punktgleich mit Essen auf dem rettenden Ufer bleibt. Also man kann halt im Endeffekt sagen bei den HSV-Frauen, es ist gerade irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch auf dem Platz. Und aber auch irgendwie nicht Fisch oder Fleisch in der Tabelle. Weil man ist nicht klar auf dem Weg in die zweite Liga. Man ist aber auch nicht auf dem Kurs Klassenerhalt. Und wenn man sich die Tabelle der Frauen-Bundesliga anguckt, geht es auch anscheinend nur noch um diesen drittletzten Platz. Weil auch Nürnberg auf dem viertletzten ist schon 6 Punkte davon weg von Hamburg und Essen. Also es geht nur noch darum, wer von den dreien Hamburg, Essen und Jena sich irgendwie drin hält. Die anderen beiden wird es erwischen und es sieht ehrlicherweise nicht so gut aus für keinen der drei. Deswegen ist es am Ende vielleicht einfach eine Frage, wer das eine oder die zwei Spiele da unten mehr gewinnt. Ehrlicherweise, das direkte Duell hat der HSV ja schon mal gewonnen, das war wichtig. Weil jetzt steht wieder eine schwere Aufgabe an, denn die HSV-Frauen müssen auswärts ran bei den Tabellendritten aus Hoffenheim, die eine wirklich starke Saison für ihre Verhältnisse und für die Kraftverhältnisse in der Liga spielen. Sonntag ist Anstoß um 18.30 Uhr in Hoffenheim. Werden wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele HSV-Fans mit hinfahren, aber vielleicht kann man sich's auf dem Fernseher ja mal geben. Ob da wirklich viel drin ist, ich traue unseren Mädels viel zu, aber da muss man vielleicht ein bisschen realist sein. Das wird schon sehr schwer, hier was mitzunehmen, ehrlicherweise. Nichtsdestotrotz bleibt es aktuell weiter eng im Keller und es bleibt spannend und ich würde sagen, wir drücken den HSV einfach weiter die Daumen, dass sie da noch die nötigen Punkte holen und es wird wahrscheinlich aber ein Ritt auf der Rasierklinge bis zum Ende der Saison bleiben und wie gesagt, wir hoffen auf das bessere Ende für die HSV-Frauen im Vergleich zu Essen. Gut, Ben, dann würde ich sagen, können wir das an der Stelle hier belassen. Wir beide sind am Samstag im Volkspark. Wir wünschen allen, die auch im Volkspark sind, viel Spaß. Alle auch vor den TV-Geräten natürlich. Wir hoffen, dass es für die HSV-Männer ein weiterer Schritt Richtung Klassenerhalt wird. Der wichtige Februar, wie wir ihn immer benannt haben, ist gut gestartet jetzt mit dem Sieg gegen Heidenheim. Jetzt gilt es darauf aufzubauen gegen Union und dann auch nächste Woche gegen Mainz. Wir werden uns nächste Woche hier wieder treffen und werden besprechen, ob es denn so gut weiterging und was daraus die Schlüsse sind für das Freitagsspiel danach in Mainz. Und wenn du nichts mehr hast?
Ich habe nichts mehr.
Sehr gut, dann würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast zwei Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.